Sie hören die Live-Aufnahme einer Predigt von Evangelist Josef Schmid.
Wir kommen zu unserer heutigen Textlesung und lesen die Ereignisse nach der Auferstehung nach Johannesevangelium Kapitel 21. Der Auferstandene am See Tiberias. Wir lesen das ganze Kapitel Johannes 21, die Verse 1 bis 25. Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See Tiberias. Er offenbarte sich aber so. Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen, ich will fischen gehen. Sie sprechen zu ihm, so wollen wir mit dir gehen. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt, und warf sich ins Wasser. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun ans Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer und Fische darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen, bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz an Land voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen, kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte, ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt's ihnen, desgleichen auch die Fische. Das ist nun das dritte Mal, dass Jesus den Jüngern offenbart wurde, nachdem er von den Toten auferstanden war. Als sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber, als mich diese haben? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus aber wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wo du hin wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Das sagte er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Und als er das gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus lieb hatte, der auch beim Abendessen an seiner Brust gelegen und gesagt hatte, Herr, wer ist's, der dich verrät? Als Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus, Herr, was wird aber mit diesem? Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Da kam unter den Brüdern die Rede auf, dieser Jünger stirbt nicht. Aber Jesus hatte nicht zu ihm gesagt, Er stirbt nicht, sondern wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Dies ist der Jünger, der dies alles bezeugt und aufgeschrieben hat, und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Es sind noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Wenn aber eins nach dem anderen aufgeschrieben werden sollte, so würde, meine ich, die Welt die Bücher nicht fassen, die zu schreiben wären. Amen.
Meine Lieben, unser Jesus Christus, der gekreuzigte und Auferstandene, ist auch heute der Sieger, weil er lebt. Er vertritt uns vor dem himmlischen Vater. Er ist uns nahe. Er ist in uns im Heiligen Geist. Meine Lieben, es gibt nichts Herrlicheres als diese tiefe Gemeinschaft mit dem Sohn Gottes zu haben. Und seine Liebe zu erleben, seine Hilfe sehen. Auch der heutige Text zeigt, wie Jesus dort den Jüngern am See Tiberias erschienen war. Petrus und einige seiner Mitjünger waren dabei. Sie hatten nichts zu essen. Was machten sie? Sie waren vom Beruf Fischer. Sie fuhren heraus, die ganze Nacht durch, haben gefischt und nichts gefangen. Obwohl sie die Begegnung in Jerusalem schon mit Jesus hatten, mit dem Auferstandenen. Misserfolge, scheinbar Misserfolge, können auch Segen sein. Petrus musste erneut erkennen, obwohl er und seine Gefährten den Fischerberuf sehr gut kannten, obwohl sie den auferstandenen Herrn erlebt hatten, dass sie doch auch in einen äußeren Mangel geraten konnten. Als sie dann wieder zum Ufer kamen mit dem Schiff, dem leeren Schiff, da war ein Mann dort am Ufer, für sie unbekannter. Er sah sie und er fragte sie, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Er spricht sie mit Kindern an. Stämmige Männer wollen doch nicht mehr Kinder sein, oder nicht? Und so begegnet Jesus auch uns immer wieder. Er demütigt uns nicht, nein. Aber gerade mit dem Kinder, er will ihn zeigen, ist eine Lösung da in der Not. Oft sehen wir in schwierigen Lebenslagen keine Lösung. Wenn vielleicht die Leute sagen, ja, der Herr hilft schon, hat schon immer geholfen und so weiter. Aber wir können in Lebenslagen geraten, wo auch da Nöte entstehen, innere und äußere Nöte. Allen, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen, sagt die Bibel, Römer 8, 28. Auch dieser Misserfolg, menschlich gesagt, diente dazu, dass sie den Auferstandenen tiefer und noch mächtiger erleben konnten. Wenn du durch Not gehst, wenn du keinen Ausweg mehr siehst, vergiss nicht, Jesus liebt dich, er ist auferstanden, er lebt, er hat einen Plan der Liebe mit uns, nicht des Leides. Er hat Gedanken der Liebe zu uns und mit uns. Sie sagten, ja, wir haben nichts zu essen. Sie sagten einfach nein. Sie gaben ihre Not zu. Das ist immer der erste Weg, auch für uns Gläubige. Wir sind ja hier geneigt und sagen, oh, der Herr hat mir immer geholfen, immer geht's mir gut, Halleluja und so weiter. Diese genannten prahlischen Christen, die haben Jesus den Auferstandenen noch nicht richtig erlebt. Da Denn der Auferstandene begegnet uns auf ganz andere Weise. In einer feinen, liebenden und vorsorglichen, fürsorglichen Art. Weil er uns liebt. Er hat mit uns nicht nur ein Ziel, aus der gegenwärtigen Not uns herauszuführen, sondern hat auch das Ziel, dass wir mit ihm noch in tiefere, innigere Verbindung kommen. Dass wir seine Liebe, seine Treue und seinen Sieg, ja seine Kraft der Auferstehung endlich richtig erfassen und erleben und weitergeben können. Er sagte, geht und werft euer Netz rechts aus. Die Jünger, sie merkten nicht, dass das Jesus war. Wir sehen schon im Alten Testament, wir lesen das im Hebräerbrief, dass sie Engelbesuch hatten und sie hatten es nicht gemerkt. Zum Beispiel Abraham und andere mehr. Und da steht Jesus und die Jünger erkennen ihn nicht. Ganz sicher war für sie nicht das, für sie ein Fremder, dem sie misstrauen mussten. Nein, zu diesem Fremden hatten sie Vertrauen. Er redete mit ihnen in einer Art der Liebe Jesu Christi. Auch wenn sie nicht erkannten, sie fühlten, das machen wir jetzt. Sie fuhren raus und sie fingen eine Unmenge Fische. 153 große Fische, nicht weit vom Ufer weg, während die Sonne schien, während es Tag war. Und dann kamen sie zurück und auf der Rückfahrt sagte Johannes, das war der Jünger, den Jesus besonders lieb hatte. Er sagte, das ist der Herr. Er hatte, weil er in dieser tiefen Liebe Jesu schon während seinem Jüngerschaftsleben verwurzelt war, als erster sagen können, das ist der Herr. Nach dem Gesicht hat auch Johannes ihn nicht erkannt. Aber nach seinem Wirken, nach den Eigenschaften Jesu, wie dieser Mann ihnen das gesagt hatte, das ist der Herr.
Sehe, dein Heiland ist frei von dem Bannen, glorreich und herrlich vom Tode erstanden. Freue dich, Seele, die
Sorry.
lieben Johannes war so tief verwurzelt mit Jesus, dass er sogar vor seinen älteren Mitjüngern das erkennen durfte. Als Petrus das hörte, er ging zum Schiff raus, dem Herrn entgegen. Er wollte als erster wieder beim Herrn sein, aber er musste das Netz doch mithelfen, ans Land zu ziehen. Wir sehen hier wieder zwei Reaktionen. Der Johannes, der junge Mann, erkannte im Geist, das ist der Herr. Und Petrus, als er das hörte, wollte er als erster bei ihm sein. Seht ihr den Unterschied? Diese beiden Charaktere sind auch heute unter uns Christen verankert. Es braucht beide. Wir sehen das auch bei Marie und Martha. Marie war die Zuhörende, als Jesus in ihrem Haus war. Die Martha war die Beschäftigte. Als Lazarus gestorben war, da war die Maria, die Weinende, die Trauernde, die Jammernde. Und Martha war die rasch zu Jesus rannte, als sie vernahm, er ist vor dem Dorf. Wenn ich sage, der oder der Charakter ist besser, nein. Jesus hat mit beiden Charakteren am Kreuz und mit der Auferstehung und mit seinem Wirken das Ziel erreicht. Er erreicht auch mit uns sein Ziel, denn Jesus lebt, Jesus siegt. Wir dürfen ihm vertrauen, er arbeitet an uns. Wir dürfen sagen, ich bin halt jetzt so und so. Nein, Jesus schafft in uns ein Neues, mit der Neugeburt. Mit der Gabe des Heiligen Geistes sind wir eine neue Kreatur. Das Alte ist wirklich vergangen. Es ist alles neu geworden. Ja, viele Menschen meinen dann, ja, sie wären dann ganz andere Menschen. Sie wären nur noch liebende Menschen. Sie wären nur noch zufriedene Menschen. Und wenn dann hier eine Anfechtung kommt, dann zweifeln sie an ihrer Errettung. Meine Lieben, das neue Leben besteht ja darin, nicht mehr ich lebe, nicht mehr mein Ich regiert mich, nicht mehr mein Ich ist das Bestimmende in meinem Leben, sondern der Herr Jesus Christus, er lebt, er bestimmt mich. Und genau wie unser kleiner Säugling, der wird größer und größer, aber braucht immer mehr und mehr Pflege und später sogar Erziehung. Und so geht es auch uns, he? Je älter wir werden, umso mehr Erziehung brauchen wir. Sind wir umso weniger selbstständig. Aber Jesus führt, er liebt, er ist der Herr. Das ist das ganz Wichtige. Johannes erkannte, das ist der Herr. Er sagte nicht so, jetzt haben sie es wieder mal geschafft, das Fischen. He? Es ist doch gegangen. He? Ja, ja, gehorsam. He? Wenn man gehorsam ist dem Herrn, dann kommt der Segen, die Fülle. Nein, auch im Gehorsam müssen wir uns nicht rühmen, sondern es ist der Herr, der es gibt. Es ist der Herr, der es wirkt. Ich kann keinen Menschen bekehren. Aber ich habe erlebt, dass aber Tausende, Hunderte, Tausende sich bekehrt haben durch die frohe Botschaft, durch das Wirken des Herrn. Da wird der Mensch klein und der Herr wird groß. Machen wir uns gut, wenn wir Segnungen haben. Sage nicht, weil ich gebetet habe, darum. Oder weil ich im Glauben jetzt gewachsen bin, darum. Oder weil ich für den Herrn jetzt mächtig wirke, darum. Nein. Es gibt nichts Schöneres zu erleben, als zu sehen, nicht ich, sondern es ist der Herr, der es macht. Er macht es. Er ist der Sieger. Er wirkt die Herzen. Er segnet die Menschen. Er befreit. Er heilt Kranke. Er gibt Demut. Er gibt Liebe. Er gibt Freude. Er gibt Friede. Es ist der Herr. Wir dürfen auch nie sagen, es ist unsere Mission. Nehmen wir dem Herrn alle Ehre. oder wie vielfach gesagt, es ist unsere Kirche oder es ist unsere Gemeinde. Nein, es ist der Herr. Und je mehr wir den Auferstandenen durchs Wort Gottes und im Geist erleben, umso mehr kommen wir davon ab, uns selber zu rühmen oder uns in den Mittelpunkt zu stellen. Wir kommen sogar davon ab, dass wir denken, wenn ich faste Tag und Nacht, wenn ich bete oder wenn ich dem Feind gebiete oder wenn ich den besten Seelsorger oder am besten natürlich zwei aufsuche, dann werde ich frei. Das ist Aberglauben. Das ist Sünde. Denn allein der Herr macht es. Es ist der Herr, der uns verändert. Ist der Herr, der diese Mächte der Hölle besiegt hat. Es ist der Herr, der uns führt, auch durchs Todestal. Ist der Herr, der uns trägt und liebt. Natürlich braucht er dazu auch Menschen. Das ist ja heute die Frage, sind wir bereit, Werkzeuge des Herrn zu sein?
Auf diese dunkle Erde sandt Gott uns seinen Sohn, zu tragen der ganzen Welt Schuld. Seht ihn dort am Kreuz erhangen, seht die Dornenkron, so litt einst für uns Gottes Sohn. Ins Grab man ihn dann legte, gestorben war der Held. Die Sonne verlor ihren Schein. Und wie dann die Herd erbebte, uns die Schrift erzählt, doch es litt der Herr dieser Welt.
Die Engel künden Zahl, er ist auferstanden, es fällt ihn nicht mehr tot noch Grab. Der Sieg ist weltgelegt, preist den Namen Jesu, er wird diesen König immer dort. Und stimmen tausend Zügen, tausend Zügen an, dass doch Millionen, Millionen heute noch möchten rühmen, Gottes große Liebe für uns
trat. Oh, dass doch alle Knie beugen vor dem Schöpfer und beten diesen König an. Begreifen solches Opfer, dass er an dem Kreuze büßte alle Schuld für jedermann.
Wo stimmt doch tausend Zügen an die Jubellieder? Preise in den Herrn für seine Tat auf Golgatha, wo das doch Millionen heut noch möchten rühmen. Gottes große Liebe für uns da.
Sie kamen dort ans Feuer zu Jesus, obwohl sie selber so viel Fische gefangen hatten. Keiner nahm einen Fisch und brätelte rasch für sich selber. Sie gaben alles dem Herrn. Und er machte die Fische bereit. Er gab es den Jüngern. Auch eine mächtige Lehre, vielleicht für uns die meisten. Wenn wir in der Welt sind, ist es sicher auch ein Segen, wenn wir gut Geld verdienen, gutes Einkommen haben. Wir dürfen nicht sagen, ja, das ist alles nicht vom Herrn. Diese 153 Fische aßen diese Jünger nicht dort. Sie hatten auch zum Weitergeben, aber sie gaben alles dem Herrn. Sie sagten nicht, wir wollen jetzt ein Geschäft machen. Oder wir haben jetzt das Netz herausgezogen. Ja, der Herr hat es zwar gesagt, aber wir haben es doch geschafft. Also mache ich mit meinen Gütern so, wie es mir gefällt. Ich sehe immer, wie ein großer Segen auf jenen Menschen liegt, die ihr ganzes Einkommen sagen, das gehört dir, Herr. Und dann damit machen, was er will. Wir können ganz gesetzlich sein und sagen, ich gebe ihm meinen Zehnten oder hier und da noch ein Opfer dazu. Das ist Gesetzlichkeit, zwar im Neuen Testament sogar empfohlen und bestätigt. Die Hingabe an Jesus mit dem, was wir selber sind, was wir haben, soll vollkommen sein. Ich glaube, dass heute in vielen Kirchen und Gemeinden Unsegen da ist, wie die meisten Menschen sagen, das ist jetzt mein Besitztum, und damit machen, was sie gerade gut finden. Sie leisten sich das und das und machen das und das. Das ist dem Herrn hinlegen und sich von ihm leiten lassen, was sie dazu machen müssen. Vielleicht sagt der Herr ihnen, ah ja, jetzt, schau mal. Statt dass du das immer so leichtfertig ausgibst, bring es mal auf ein Bankbüchlein, leg es mal an oder gib es jetzt den Armen. Der Herr schränkt uns ja nicht ein. Aber merken wir uns gut, wenn wir viel Geld verdienen oder wenn wir wenig verdienen, es soll dem Herrn sein. Wir sind nur die Verwalter. Und alles andere verleugnet, das ist der Herr. Und der Herr gab ihnen dann die Fische. Sie waren gesättigt. Ist das nicht wunderbar? Der Herr versorgt die Seinen. Er sorgt für uns. Er sorgt für uns. Er gibt uns täglich auch Speise. Er gibt uns auch täglich so viel Gesundheit, wie wir brauchen. Auch so viel Liebe, wie wir brauchen. Er gibt uns die Fülle. Das ist der Herr, der das wirkt. Nehmen wir doch ihm gar nichts weg, indem wir sagen, das habe ich jetzt selber gearbeitet und das gehört jetzt mir. Lassen wir uns auch nicht durch einen falschen Humanismus verführen und denken, ja gut, ich verteile jetzt alles. Ja. Ich muss das zwar einmal tun in meinem Leben, alles verkaufen, meine Geschäfte verkaufen, alles weggeben und in Armut dem Herrn dienen und das den Armen geben, in Evangelium verwandelt, das war 1953. Und seitdem habe ich auch keine Güter mehr, aber der Herr ist treu. Der Herr führt den einzelnen Menschen. Das will nicht sagen, heißen, dass jetzt alle ihr das auch machen müsst. Nein. Was wir aber alles machen müssen, alles, was wir sind und haben, ihm hinlegen und dann warten und ihm fragen, was soll ich damit machen? Der kann oft Sachen verlangen, die unserer eigenen Frömmigkeit entgegenstrebt. Weil Gottes Gedanken nicht unsere Gedanken sind. Das mal zu dieser herrlichen materiellen Versorgung, was der Jünger erlebt hat. Weil Jesus auch verstanden ist, ich habe das in Haiti oftmals gesehen, wo die Hungersnot und die vielen oft keine Nahrung jeden Tag haben, ist irgendwie durchgetragen. Viele suchen im Abfallkübel was und finden es nicht immer. Doch sind es zufriedene Leute. Sie können dem Herrn danken, sie können ihn loben. Denn dem hier in der Schweiz, in Deutschland, ja überhaupt in Westeuropa und Amerika, gibt es so viel Unzufriedene, nicht Weltmenschen in erster Linie, sondern Gläubige. Die sehen nie genug, die machen sich Sorgen. Ach, geht's immer gut so weiter? Ach, dieser Sorgengeist ist vom Teufel. Der Auferstandene nimmt uns diesen Sorgengeist weg. Er macht uns frei. Ja, wir haben Vertrauen zu ihm. Er ist ja auferstanden. Er weiß, was ich heute brauche. Er weiß sogar, ob ich das Augenlicht brauche oder nicht. Vermutlich meint er, ich brauche es nicht. Also gut, komme ich gut durch ohne. Denn Jesus ist treu. Er ist der Herr über unserem Leben.
Als sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber, als mich diese haben? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Lämmer.
Meine Lieben, wir wissen, Simon Petrus, er wollte mit Jesus sterben. Er war jener Jünger, der sagt, ich gehe mit dir bis ans Ende. Er war sicher. Und ich glaube sogar, das war im Ernst. Da setze ich keinen Zweifel. Aber als es dann darauf ankam, dann nahm er erstens mal im Garten Gethsemane das Schwert und hieb dem Knecht Malchus das Ohr ab. Und Jesus musste diesen Malchus heilen. Er konnte nicht warten, bis der Herr ihm sagte, jetzt kannst du dreinschlagen. Er konnte nicht sich vom Herrn leiten lassen. Er war so einfach gedrungen. Viele würden sagen, ja, ich fühle, ich muss was machen. Ne? Werde doch von dem los, das ist nicht von Gott. Der Heilige Geist uns leitet, haben wir es bestätigt im Wort Gottes, sind nicht mehr dieser Drang da. Es gibt auch in der Missionsarbeit solche Leute, die solchen Drang haben. Es muss sich und immer zwängen. Das Wort Gottes sagt, dass dem Volk Gottes ist noch eine Ruhe vorhanden. Natürlich, der Herr gibt uns auch Aufträge und reift in der Stille. Und dann sagt er, gut, jetzt, keine Stunde verweilen, jetzt mach's eilend. Das gibt's. Aber Petrus war ein Mensch, eben der in seinem eigenen menschlichen Drang handelte. Er wollte für Jesus dies und jenes tun. Als dann Jesus verhaftet war, als er im Verhör war, Johannes ging mit, aber Petrus, er wollte auch reingehen, da sagt sie, eine Magd zuerst, ja du bist auch einer von denen. Ne? Ich kenne den nicht, hat er den Herrn Jesus dreimal verleugnet. Merken wir uns gut, diese Drangmenschen, schlussendlich werden sie zu Verleugnern Jesu. Denn aus fleischlichem Drang, aus menschlichem Drang, dieses Handeln führt immer wieder zur Niederlage. Darum fallen auch viele so Drangmenschen, wenn sie auch für den Herrn sich ereifern, fallen sie plötzlich in Jähzorn wieder zurück oder in Sorge oder in Eifersucht oder in Jammersucht oder wie all diese Süchte heißen mögen. Petrus versagte völlig. Also er hätte dastehen sollen, dieser Macht sagen, ja, du sagst richtig, ich bin einer seiner Jünger. Er hätte nicht für Jesus werben müssen und sagen, bekehre dich zu euch. Ja, nein. Aber er hätte sagen sollen, ich gehöre zu ihm. Meine Lieben, Petrus hatte schrecklich versagt. Als ihn Jesus ansah, in sein Blickfeld kam, meinte Petrus bitter. Und dann kam das Sterben Jesu am Kreuz. Er gehörte auch zu den Jüngern, die sich eingeschlossen hatten und Angst hatten. Keine Hoffnung hatten mehr, wie es weitergeht. Nicht glaubten, als die Frauen ihnen verkündigten, Jesus ist auferstanden. Das Grab ist leer. Und Petrus hatte Begegnung mit seinen anderen Jüngern zusammen, als Jesus ihnen erschien, den Elfen. Also wenn der Auferstandene dem Petrus erschienen ist und allen anderen, so ist doch alles in Ordnung, oder nicht? Und doch, jetzt nach diesem Essen da, nimmt Jesus Petrus auf die Seite. Er hatte mit ihm noch was zu besprechen. Er hatte ihm was zu sagen. Nun, wir wissen, wenn Menschen uns was zuleide getan haben, gegen uns geredet haben und so weiter, dann erwarten wir mindestens eine Entschuldigung und so weiter. Da können wir oft Jahrzehnte warten und die Entschuldigung kommt nicht. Weil es falsch ist, dass wir solche Erwartungen haben. Wir sollen uns selber entschuldigen, aber wir müssen nicht von den anderen verlangen, dass sie sich jetzt bei uns entschuldigen. Sondern vergeben heißt, dass wir im Voraus vergeben können. Ich bin auch sicher, Jesus hatte dem Petrus vergeben, dass er ihn verleugnet hatte. Und dennoch kommt es jetzt zu einem Gespräch. Er führte dieses Gespräch vor den anderen Jüngern. Aber er befasste sich jetzt ganz im Einzelnen mit diesem Petrus. Ist das nötig gewesen? Es kommt hier und da vor, wenn, sagen wir, Menschen sich ungebührig benehmen, öffentlich, vor anderen Menschen, und man ermahnt sie dann in Anwesenheit anderer Menschen, dann kommt oft der Vorwurf, das hättest du mir allein sagen müssen, nicht vor allen. Ja, gesündigt wurde auch vor allen. Darf auch die Ermahnung von allen sein. Der Ich-Mensch, der meint, er dürfe verletzen, aber er ist sehr verletzbar. Da ist er dann feinfühlig gegen sich selber. Aber das ist immer ein Zeichen, der Mensch ist noch nicht ganz in der Heiligung drin. Nun, Petrus, was erwartete er? Und was hätte er erwarten können, wenn Jesus sagt, dass ihn beiseite nahm, ja, schau mal, wir müssen noch was reden. Hätte er sagen wollen, hast du jetzt das bereut, was du gemacht hast? Oder bist du sicher, dass du das nie mehr tun willst, mich verleugnen? Nein, Jesus fragte ihn, Simon, Petrus, Sohn des Johannes oder Jonas Sohn, hast du mich lieber, als mich die anderen haben? Eine Frage. Hast du mich lieber? Jesus kommt jetzt auf den zentralen Punkt. Er sagt ihm nicht, willst du mir mehr dienen? Oder möchtest du nur nicht im Aufbau der Gemeinde mein Chef sein über die anderen? Nein. Er fragt ihn, hast du mich lieber als die anderen?
Auferstanden aus des Grabes Nacht, Jesus hat uns helles Licht gebracht. Freude bricht durch alle Dunkelheit. Jesus lebt in Ewigkeit und wir werden mit ihm leben. In der Herrlichkeit bei ihm allein. Was kann es noch Schönes geben, als Freunde des Herrn schon hier zu sein? Jesus lebt, er hat am Kreuz gesiegt. Jede Macht, die mal zu Füßen liegt, singen werden wir es alle Zeit. Jesus lebt in Ewigkeit und wir werden mit ihm leben. In der Herrlichkeit bei ihm allein. Was kann es noch Schönes geben, als Freunde des Herrn schon hier zu sein? Herrlich ist es ja, erlöst zu sein. Aller Glanz der Welt verliert den Schein. Er hat wunderbar ja uns befreit. Jesus lebt in Ewigkeit und wir werden mit ihm leben. In der Herrlichkeit bei ihm allein. Was kann es noch Schönes geben, als Freunde des Herrn schon hier zu sein? Und wir werden mit ihm leben. In der Herrlichkeit bei ihm allein. Was kann es noch Schönes geben, als Freunde des Herrn schon hier zu sein?
Petrus war ein Mensch, der, wie gesagt, gerne an vorderster Stelle stand. Jesus hat ihn auch nicht gefragt, möchtest du noch etwas mehr Heiligen Geistes? Kapitel vorher hat er sie angehaucht und gab ihnen Heiligen Geistes. Das war noch nicht die Geistgebung, wie wir das dann in der Apostelgeschichte 2 lesen, am Pfingsten, wo der Heilige Geist auf alles Fleisch, auf alle Gläubigen ausgegossen wurde, sondern er hauchte sie an, damit sie über Lebenskraft hatten jetzt in dieser Zwischenzeit. Und dass sie wussten, sie sind Eigentum des Herrn. nun hast du mich lieber als die anderen. Petrus hat ja zuletzt beim letzten Abendmahl bezeugt, und wenn alle dich verlassen, ich werde mit dir gehen. War das nicht Liebe? Ich höre oft hier und da jubelnde Christen sagen, oh, ich habe in meinen Heiland so, so viel Liebe. Seien wir doch diesbezüglich nicht oberflächlich. Je mehr wir im Wort Gottes lesen, umso mehr beginnen wir zu verstehen, was überhaupt göttliche Liebe ist. Was es bedeutet, wenn diese göttliche Liebe in uns hinein ausgegossen ist durch den Heiligen Geist. Da sehen wir sind noch nicht Jesus ähnlich. Ja, wir müssen noch viel ähnlicher werden. Da verschwindet aller Stolz. Petrus, er konnte nur sagen, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Petrus, er kann nicht sagen, ich habe dich lieber. Er sagte zwar ja, aber in Worten wiederholte er es nicht. Aber in seinem Herzen war das noch versteckt. Ach, wie viele Gläubige überheben sich und denken, oh, ich diene dem Herrn ganz besonders gut, oder ich habe besondere Gaben von ihm empfangen, oder ich bin eine besondere liebevolle oder liebevoller Zeuge Jesu Christi, und ich tue doch so viel für den Herrn und so weiter. Meine Lieben, es kommt nicht auf unser Wirken an. Es kommt darauf an, haben wir Jesus lieb. Bei Petrus kam es mal darauf an. Es kommt nicht darauf an, ob wir viel Spenden geben oder weniger Spenden, sondern es kommt darauf an, ob wir das aus der Liebe Jesu Christi heraus machen, dass wir Jesus wirklich lieb haben. Und da hapert es sehr oft bei uns, immer wieder. Wir werden immer wieder erinnert, dass wir Gott lieben sollen, von ganzem Herzen, ganzer Seele, von ganzem Gemüte. Ja, von allen meinen Kräften soll ich meinen Herrn lieben und meinen Nächsten wie mich selbst. Das ist das höchste Gebot im Neuen Testament, auch im Alten. Es ist leichter, Gesetzlichkeit zu leben, dass wir irgendwas so oder so kleiden und meinen, wir würden frömmer sein. Nein. Das hat mit der Liebe Jesu Christi gar nichts zu tun. Das höchste Gebot, wenn wir das erfüllen, dass wir Gott lieben, dass wir Jesus Christus von Herzen lieben, wirklich die göttliche Liebe suchen und haben wollen, nicht unsere Gewohnheitsliebe oder eine Affenliebe, der meint mit ein wenig geben oder ein gutes Wort, das wäre dann die Liebe, nein. Die Liebe Gottes ist viel größer, viel mächtiger, viel tiefgreifender. All andere Liebe hatte der Petrus ganz sicher. Und doch, es geht jetzt darum, hast du mich lieber als die anderen. Die Jünger vor der Kreuzigung Jesu auf dem letzten Gang nach Jerusalem, sie stritten miteinander, sie handelten miteinander, wer der Größte unter ihnen wäre. Es ist der Petrus, es ist Johannes und es ist der Jakobus. Sie wollten einen Großen sehen. Und den Allergrößten, den einzig Größten, Jesus, den sahen sie gar nicht. Sie sahen nur sich selber. Jesus ging den Leidensweg nach Jerusalem. Jesus musste ans Kreuz für unsere Sünden zu sterben, nicht die Jünger. Merken wir das ganz gut. Für deine und meine Sünde ist kein anderer Mensch gestorben als der Sohn Gottes und der Menschensohn Jesus Christus. Und da müssen wir uns immer wieder prüfen. Haben wir zu ihm die vollkommene Liebe? Lieben wir ihn wirklich von Herzen? Haben wir diese Liebe, die sich auch korrigieren lässt? Was auch seine Angestellung? Verdammte Kopffrömmigkeit, so steht's geschrieben, so glaube ich, und rast an der Liebe vorbei. Oder vielleicht rühmst du dich deiner Gaben, ja, 1. Korinther 13 heißt es, dann hätte ich der Liebe nicht, wäre ich ein tönendes Herz, eine klingende Schelle. Also nichts Besonderes als zu viel Lärm. Wie ganz anders ist es, wenn wir uns von der göttlichen, tiefgreifenden Liebe, die uns verändert, die unseren Charakter verändert, die unsere Denkweise verändert, die unser Wandel, unsere Haltung verändert, die uns befreit. Meine Lieben, diese Liebe, ist das unser Ziel? Jesus sagte nicht zu Petrus, schau mal, ich habe mit dir noch was zu reden. Möchtest du Stellvertreter Christi sein auf dieser Erde, wie der Papst sich ausgibt? Oder wie das Wort Gottes sagt, Botschafter an Christi Stadt sollen wir alle sein. Jesus hat Petrus nicht gefragt, willst du jetzt mein Botschafter sein? Einer meiner Botschafter? Nein. Sondern die Kernfrage, hast du mich lieber als die anderen? Petrus war unsicher, sagte, ja, aber Herr, du weißt alle Dinge. Da kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Ich höre das immer und immer wieder von Menschen, die mir erzählen, wie sie es mit ihren Kindern so gut gemeint haben, wie sie sich für ihre Kinder aufgeopfert haben und wie jetzt die Kinder erwachsen sind. Sie sind undankbar. Man besucht die alte Oma nicht einmal jeden Tag mehr im Altenheim. Ich habe doch meine Kinder so geliebt und mit Liebe erzogen. Es war nicht Liebe. Wäre es Liebe gewesen, würde man sich so im Altenheim freuen. Ja, sind meine Kinder. Sie gestalten jetzt ihr Leben. Es wäre uns ein Anliegen, dass dann die Kinder sich bekehren, gläubig werden, wenn sie es noch nicht sind. Aber wir sehen die Liebe. Die oft meinen, wir geben die weiter an die Kinder oder an die Mitmenschen. Darin steckt noch viel Egoismus, Selbstsucht. Und da muss Jesus uns befreien. Petrus erlebt jetzt vom Auferstandenen die Befreiung von aller eigen oder falschen Liebe. Jesus sagt, ja, reite meine Lämmer. Dann fragt Jesus zum zweiten Mal, Simon Petrus, Johannes Sohn, hast du mich lieb? Er fragt nicht mehr lieber, sondern hast du mich lieb? Es geht jetzt um die Frage, nicht mehr im Vergleich mit den anderen. Und Petrus ist direkt vor Jesus gegenübergestellt. Hast du mich lieb? Ist die Frage. Diese Frage gilt und stellt der Herr auch dir und mir immer wieder. Ist das deine Liebe mir gegenüber? Hast du mich wirklich lieb? Was ist deine Reaktion, Liebe, zu mir? Oder war dein Herzstrieb wieder da? Oder dein Stolz? Dein Ehrgeiz? Deine Ehrsucht? Wie das alles heißt? Wir wissen, die liebe Höhe ist Golgatha, wo Jesus sein Leben am Kreuz opferte. Ohne Vorbehalt. Völlig und ganz. Er erlebte die Gottverlassenheit. Er nahm sogar das auf sich für dich und mich, weil er uns so sehr liebt. Und Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen, seinen einzigen Sohn gab, ans Kreuz gab, in den Tod gab, ihn erniedrigte, mal zu uns als Mensch, und ihn erniedrigte. Er wurde verspottet von den Menschen in seiner Umgebung. Man verstand ihn nicht. Dennoch liebt Jesus uns. Und wenn wir diese Liebe erleben, wie wir im materiellen Versorgen, die Jünger sagten, das ist der Herr. Johannes sagt, das ist der Herr. Ja, warum sagt das nicht der Petrus? Oder der Jakobus? Dann später auch Säulen der Gemeinde. Weil Johannes und Jesus eine zutiefst verwurzelte Liebe da war. Johannes hat das erkannt. Jesus liebt mich. Er liebt mich. Das gab ihm auch die Erkenntnis, das ist der Herr. So geht es auch uns. Es ist gut, wenn wir viele Bibelverse auswendig lernen. Aber das ist nicht unsere Rettung. Ausschlaggebend ist in erster Linie, liebe ich meinen Heiland? Habe ich ihn wirklich von Herzen lieb? Gebe ich ihm alles? Bin ich auch bereit, alles zu tragen, weil ich ihn liebe? Das darf nicht eine Theorie sein. Oder jammere ich wegen jedem Bubu? Oder habe ich Angst, die und die Krankheit zu bekommen? Oder Angst noch sogar vor dem Sterben? Nein, Liebe. Jesus erwartet von dir und mir, dass wir ihn von Herzen lieben, von allen Kräften, von ganzem Gemüte. Wir verlieren sogar so Depressionen, Gemütsschwankungen. Wenn wir wirklich Jesus von Herzen lieben, fühlen wir uns nicht mehr einsam. Ich machte das oft in der Eheberatung, wenn eine Frau oder ein Mann sagt, trotzdem ich verheiratet bin, bin ich so einsam, meine Frau versteht mich nicht oder mein Mann ist verkehrt und so weiter. All die Klagen. Meine Frage ist dann immer wieder, habt ihr einander noch lieb? Und eine Ehe, eine Familie zerfällt, wenn die Liebe, nicht die süchtige Liebe, sondern die göttliche Liebe einander verbindet. Dann hält es fest. Man sagt mir, ein Mann, bringe jede Woche meiner Frau einen Blumenstrauß. Aber es hat sich verändert. Da habe ich gesagt, Gott sei Dank. Die Frau braucht nicht Blumensträuße, sondern Liebe. Weil man sie versteht. He? Und nicht so das schlechte Gewissen mit einem Blumenstrauß so rasch wegtut und sagt, schau, wie ich dich liebe, Blumen sprechen. Da muss diese göttliche Liebe, wo man bereit ist, auch selber zurückzutreten, füreinander da zu sein. Wenn das wir in der Ehe oder in der Familie oder in einer Gemeinde nicht tun können gegenüber den Menschen, die wir sehen, tun wir es auch nicht gegenüber Jesus. Haben wir es noch nicht gelernt. Wir müssen lernen zu lieben, wie er uns liebt. Der hat uns zuerst geliebt. Und er stellt uns ganz die Frage heute, nicht, was hast du für Probleme? Oder was beschäftigt dich immer? Oder was macht es dir schwer? Oder was möchtest du anders haben? Er fragt dich und mich gerade jetzt, hast du mich wirklich lieb? Hast du mich lieb? Du musst Antwort geben, ich auch. Petrus gab die Antwort. Er sagte, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe.
wen sollt ich sonst lieben? Ich liebe ihn mit Herz und Mund, der Weltgunst Macht betrüben. Ich liebe Jesum in der Not. Ich liebe Jesum bis in Tod. Mich scheidet nichts von Jesu lieb, kein Trübsal, Angst und Schmerzen. Ob Kreuzes Last mich drückt und trieb, bleibt Jesus lieb im Herzen. Ich liebe Jesum in der Not. Ich liebe Jesum bis in Tod.
Den zweiten Teil dieser Live-Aufnahme einer Predigt von Evangelist Josef Schmid hören Sie in unserer nächsten Sendung Quelle des Lebens, heute in einer Woche. Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben frohe und gesegnete Ostertage und dann befehlen Sie der Liebe und Gnade unseres auferstandenen Herrn Jesus Christus. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden.
Welch ein seliges Leben in Gemeinschaft mit Gott. Da ist Friede statt Jammer, da ist Leben statt Tod. Durch das Blut rein gewaschen, noch viel weißer als Schnee, bin ich frei von den Sünden, frei von Jammer und Weh. Weil der Heiland mich liebt und sich selber mir gibt, bin ich fröhlich und selig und in Hoffnung getrost. Bin ich fröhlich und selig und in Hoffnung getrost. Welch ein seliges Wandeln in des Heilandes Kraft. Er, der Weinstock des Lebens, nährt die Rebe mit Saft. Eigenes Wollen und Wesen soll gekreuzigt mir sein. Es soll Jesus, nur Jesus, in mir wohnen allein. Weil der Heiland mich liebt und sich selber mir gibt, bin ich fröhlich und selig und in Hoffnung getrost. Bin ich fröhlich und selig und in Hoffnung getrost. Welch ein seliges Warten Tag für Tag auf den Herrn. Bald wird Jesus erscheinen, seht, der Tag ist nicht fern. Darum lasset uns bleiben in Gemeinschaft mit Gott. Da ist Friede und Freude, da ist Leben statt Tod. Weil der Heiland mich liebt und sich selber mir gibt, bin ich fröhlich und selig und in Hoffnung getrost. Bin ich fröhlich.